Liebe Gemeinde, ich habe für die Predigt einen Titel gewählt und wir hören gleich die Textlesung, die uns der Helmut hier von der Leinwand liest und ihr dürft mitlesen. Ein Text, der vom Thema her irgendwas mit den Olympischen Sommerspielen zu tun hat. Manche von euch verfolgen das vielleicht in Rio, was da gerade los ist. Ich denke immer daran zurück, wie das da in Rio war, als ich dort vor 25 Jahren mal eine Woche verbracht habe und erkenne das eine oder andere wieder. Das Thema lautet, was bei Gott zählt. Und Helmut liest uns gleich eine Geschichte vor. Ich möchte Sie bitten, genau zuzuhören und danach auf ihre eigene Reaktion zu achten. Ich habe bewusst eine etwas modernere Übersetzung gewählt, leicht verständlich. Übrigens ein Gleichnis, das die meisten von Ihnen gut kennen. Achten Sie bitte darauf, welche Gefühle diese Geschichte bei Ihnen auslöst. Keine Angst, ich will da nicht irgendwie namentlich eine Erhebung machen, ganz anonym. Aber danach werde ich Ihnen drei mögliche Reaktionen aufzeigen. Und Sie sollen sich bitte spontan für A, B oder C entscheiden. Und da möchte ich dann Ihre Finger sehen. Das interessiert mich sehr. Und zunächst aber die Geschichte aus dem Matthäusevangelium. Bitte, Helmut.
Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherr, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. Nachdem er sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen. Und er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Sie gingen hin, wiederum ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat dasselbe. Als er um die fünfte Stunde ausging, fand er andere dastehen und er sagte zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten? Da sagten sie zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Es wurde Abend und der Herr des Weinbergs sagte zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. 9. Und als die von der elften Stunde kamen, erhielten sie jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, dass sie den erhalten würden. Und auch sie erhielten jeder einen Denar. Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Er aber entgegnete einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste sein, und die Ersten.
Helmut, vielen Dank für diesen Text, den die meisten von euch schon einmal gelesen haben. Wie ist nun eure erste Reaktion auf diese Geschichte? Überlegen Sie sich einen Satz, der mit ich oder mich beginnt. Wir warten eine Minute. Überlegen Sie nicht lange, formulieren Sie spontan für sich einen Satz, der beginnt mit ich oder mich. Und jetzt zeige ich Ihnen drei mögliche Reaktionen. Welche der drei Antworten trifft wohl am ehesten diese Reaktion? Ich habe das nicht selbst formuliert, ich fand es aber sehr gut getroffen. A, Ich habe Verständnis für den Ärger derer, die lange gearbeitet haben. Wo sind die A's? Jawohl. Unter B, ich freue mich mit denen, die für eine Stunde Arbeit den vollen Lohn erhalten haben. Für eine Stunde Arbeit den vollen Lohn. Sind auch ein paar dabei. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt C, mich beeindruckt die Großzügigkeit des Gutbesitzers. Auch da sehe ich einige Finger. Aber bei einigen habe ich den Verdacht, sie haben bei A, B und C den Finger gehoben. A, B oder C? Wie würde wohl, lieber Gottesdienstbesucher, diese Umfrage in deiner Gemeinde aussehen? Heute sind sie meine Gemeinde, auch wenn nur ein Bruchteil davon hier Mitglieder in der Gemeinde sind. Aber stellen Sie sich einmal vor, Sie würden diese Umfrage in Ihrer Gemeinde machen. Und jemand würde von vorne zählen. Er würde sagen, bei A 10, bei B 15, bei C 3 oder andersrum. Wie würde das wohl aussehen? Die Antworten auf diese Frage geben einen ganz großen Blick darauf, wie wir und wo wir als Christen stehen. Unsere Antworten, sie können Aufschluss darüber geben, wo wir in Glaubensfragen unterwegs sind. Wie verstehen wir unser Leben als Christ? Nun, wir sind ja als Gemeinde immer die Summe aller Gläubigen. Doch können wir einen Trend erkennen, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen, was unseren gemeinsamen Glauben prägt und was wir nach außen hin ausstrahlen. Die Leute, die jetzt bei A den Finger gehoben haben, die müssen wissen, diejenigen, die bei A gehoben haben, deren Glauben prägt Mühe, Leistung und Vergleichen. Und schaut mal, hier müssen wir ganz ehrlich sein. Alles andere bringt nichts. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich eigentlich, ich weiß genau, ich sollte bei C den Finger heben, ne? Aber eigentlich müsste ich bei A. Ich komme in eine andere Gemeinde und ich war vor 2 Wochen in Denia mit einigen Geschwistern. Ich kenne die Gemeinde in Denia gut. Ich bin da oft zur Predigtvertretung gewesen und merke, die Gemeinde ändert sich. Und ich vermisse einige wertvolle Mitarbeiter und andere haben ihren Platz eingenommen. Und wenn ich dann in den Reihen sitze, dann denke ich, oh, das hat aber diese andere Person besser gemacht. Und ich stelle fest, ich vergleiche. Und ich wäge ab die Leistung des einen oder der einen mit der Leistung des Nachfolgers. Oh, das ist ganz schwierig, wenn eine Gemeinde einen neuen Pastor bekommt. Dann müssten alle bei A den Finger heben, da bin ich überzeugt. Fast alle beginnen, weil wir kaum anders können, mit dem Vergleichen. Sie sagen, ja, der alte Pastor, der war aber herzlicher. Der war aber feuriger und der neue ist vielleicht eine Schlaftablette oder andersrum. Wir vergleichen, es ist automatisch so und doch ist dieses Vergleichen ganz gefährlich und manchmal Gift. Sie alle kennen das, wenn wir im Lokal sitzen zum Essen und wir sitzen in einem Lokal, wo wir vielleicht zum ersten Mal sind, dann kommt unser Essen. Und mein Blick geht dann auf den Nachbartisch. Und fast immer habe ich den Eindruck, dass der Nachbar besser gewählt hat als ich. In dem Lokal, wo wir heute Abend hingehen, wir gehen seit mehr als einem Jahrzehnt mit allen, die Lust haben, hier zu einem Chinesen, früher zu einem, der näher war, jetzt fahren wir ein paar Meter weiter, da kenne ich das Menü inzwischen hoch und runter, da geht es mir dann nicht so. Aber in einem Lokal, wo ich neu bin, da geht es mir fast immer so. Und ich habe mit Männern gesprochen, die sagen, junge Männer, sie sagen, sie ertappen sich dabei, dass sie die Frau, die sie jetzt geheiratet haben, gut, dass der Benni nicht da ist, dass sie die vergleichen mit der Freundin, mit die sie vorher hatten. Und ertappen sich dabei, weil sie wissen, das dürfen sie nicht. Und ich habe mit älteren Frauen gesprochen und Männern, Ehepaaren, die das gleiche Problem haben. Die zum zweiten Mal verheiratet sind, weil der Partner gestorben ist oder geschieden waren. Und genauso das Vergleichen. Und sie merken, dieses Vergleichen, das bringt solche Probleme in eine Beziehung. In der Gemeinde ist es die A-Gruppe, die vergleicht. Der engagiert sich aber sehr und der andere kaum. Die bei B, sie freuen sich über jeden, der dazukommt. Und über solche, die zwar wenig leisten, aber doch dazugehören, über die freuen sie sich auch. Und solche gibt es viele. Je älter der Altersdurchschnitt einer Gemeinde ist, damit sinkt mitunter die Möglichkeiten, die sie haben, um sich in der Gemeinde einzubringen. Immer wieder höre ich, und mir geht es auch so, wir vermissen hier an der Costa Blanca junge Leute. Ich sage, warten wir auf den Sommer, dann haben wir junge Leute. Das ist schön. Wir freuen uns jedes Mal auch aus diesem Grund auf den Sommer. Wir vergleichen Gemeinden in den Wintermonaten, wo wir eigentlich unsere Hauptsaison haben, haben wir wenig junge Leute hier. Und sie vermissen wir. Und da wünscht man sich manchmal, dass vielleicht auch mal ein kleines Kind im Gottesdienst schreit. Stattdessen sind wir nur ältere Leute da. Wir vergleichen. Und dann spreche ich mit Leuten, die hier in die Gemeinde, in den Urlaub kommen und sie sagen, wie, du hast nur überwiegend ältere Leute in der Gemeinde? Wie geht das mit der Gemeindearbeit? Die können sich doch kaum noch engagieren. Die Gruppe, die bei B den Finger gehoben hat, sie freuen sich über jeden, der dazugehört. Ob er nun mitarbeiten kann oder nicht, aber er ist dabei. Das waren die B-Leute. Und unter C, was prägt meinen Glauben? Prägt das, dass ich mir klar werde in so einer Lobpreis- und Anbetungszeit, dass ich mir bewusst werde darüber, dass der Gott, an den ich glaube, zu mir ist wie ein Vater mit so einem großen Herzen. Einem liebenden Vater. Liebe deckt der Sündenmenge, heißt es an einer Stelle. Und ist fast ein Sprichwort geworden in der deutschen Sprache. Aber für mich zeigt das gerade bei diesem Lied, das wir gesungen haben, und wenn wir gleich vor dem Abendmahl miteinander das Vater Unser beten werden, dann werden wir beten, Vater Unser oder mein Vater, der du bist im Himmel. Ich werde daran denken, dass dieser Vater im Himmel in erster Linie ein liebender Vater ist. Ein Vater, der ganz großzügig ist. Wovon wollte Jesus in diesem Gleichnis eigentlich reden? Eigentlich wäre es interessant, jetzt so Kleingruppen zu bilden und über ihr Abstimmungsverhalten A, B, C einmal nachzudenken. Warum hat jemand bei A den Finger gehoben? Und diejenigen, die bei A, B und C gehoben haben, mit denen muss man reden, dass sie sich für irgendwas entscheiden müssen. Das ist im Leben so. Aber wie ist das mit der Gemeinde? Ich habe im Bonner Raum im Moment eine Reihe Bekannte. Früher waren wir enger befreundet, als ich noch da bin. Das geht im Laufe der Jahre dann ein bisschen verloren. Sie überlegen, die Gemeinde zu wechseln. Es macht sich irgendwie eine Unzufriedenheit breit, merke ich, mit dem Kurs der Gemeinde. Und sie haben den Eindruck, die ist festgefahren. Hier geht es nicht mehr weiter. Sie suchen Veränderung. Und im Bonner Raum gibt es viele Gemeinden, viele Alternativen. Und so klappern sie eine nach der anderen ab. Und dann höre ich dann, ja, du, bei dieser Gemeinde, die war irgendwie sehr einseitig geprägt. Und bei der anderen Gemeinde finden sie eine andere Stärke oder Schwäche. Und mir liegt dann immer das Wort auf dem Mund, dass ich sage, du, wenn du die vollkommene Gemeinde suchst und findest, werd bloß nicht Mitglied. Weil dann ist es vorbei mit der Vollkommenheit. Aber die gibt es auch nicht. Neulich schickte mir jemand eine WhatsApp und da ging es darum, den vollkommenen Mann zu suchen. Und das nächste Bildchen war, keine Bilder vorhanden von diesem Mann. Es gibt ihn nicht. Genauso wenig wie die vollkommene Gemeinde. Lieber Schwester, lieber Bruder, das ist aber auch das Großartige an Gemeinde Jesu. Dass wir nicht ein bestimmtes Level erreichen müssen. Nicht ein bestimmtes Niveau erreicht haben müssen, um Mitglied in einer Gemeinde werden zu dürfen. Um Teil des Leibes Christi werden zu dürfen, um an der Abendmahlsfeier teilnehmen zu müssen, zu dürfen. Nein, es reicht vollkommen, wenn du im Blick auf dieses Kreuz dir dessen bewusst bist, er ist für mich gestorben. Wir haben vorhin miteinander gesungen, er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Gottes Lamm erwählt zu tragen meiner Sünde Lohn. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wo der Schwerpunkt bei den Liedern war, die ich ausgesucht habe. Im Refrain hieß es dann, danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Wer dazu ein Amen hat und sagt, ja, genau so empfinde ich, der muss sich nicht darüber nachdenken, wie gut kenne ich mich in der Bibel aus. Und wenn er an die vergangene Woche denkt, dann wird ihm vielleicht das eine oder andere auffallen, was nicht so optimal gelaufen ist. Oh, das muss in Ordnung kommen. Im zwischenmenschlichen Bereich und in der Beziehung zu Gott unbedingt. Aber es sollte dich nicht daran hindern, nachher, wenn ich fragen werde, wer teilnehmen möchte und einladen werde, dazu aufzustehen, dann darfst du aufstehen. Wie ist mein Glaube geprägt? Vergleiche ich mich in der Gemeinde mit dem, der weniger macht, der weniger aktiv ist, der seine Gaben vielleicht nicht so offensichtlich einbringen kann? Akzeptieren wir auch diejenigen, die glaubensmäßig so eine Art Nullwachstum zu verzeichnen haben, wo man den Eindruck hat, die kommen gar nicht vorwärts im Glauben? Jesus hatte mit diesem Gleichnis eine ganz konkrete Absicht. Er wollte seinen Vater verherrlichen. Er wollte ganz begeistert und begeisternd von einem Gott reden, weil er so ein weites Herz hat und so unendlich großzügig ist. In diesem Gleichnis ist ein Satz, und zwar genau der letzte, zu einem deutschen Sprichwort geworden. Sicher habt ihr das schon einmal selbst gebraucht oder gehört. Die Ersten werden die Letzten sein. Jetzt wisst ihr, woher das Sprichwort kommt. Aus genau diesem Gleichnis. Wir sollten prüfen, ob wir Erste oder Letzte sind. Wenn wir eine Skala hätten von 1 bis 10, 1 für Erste, 10 für Letzte, wo würdest du dich da einsortieren? Von 1 bis 10. Ganz oben, ganz unten, irgendwo in der Mitte? Bei 1, da wären die fröhlichen C-Typen, die sich einfach an Gottes Güte freuen. Einfach darüber freuen, obwohl es total ungerecht und unlogisch ist, nach unseren Maßstäben, aber einfach darüber freuen, dass so ein Schächer am Kreuz, der ein gemeiner Mörder und Verbrecher war, hören durfte, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das haben Leute gehört, die ihr ganzes Leben lang Mühe und Kraft und Geld investiert haben, um besonders fromm und gottesfürchtig zu leben. Und dieser Verbrecher hört, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Ohne Rücksicht auf sein Leben. Die C-Typen, das wären die Ersten. Bei 10, ganz unten, stünden die A-Typen. Das sind im Allgemeinen mürrische Christen. Das sind Gläubige, die anderen und Gott Vorwürfe machen. Eine weitere Absicht von Jesus ist, dass er uns seinen Vater im Himmel als einen gütigen Vater vor Augen malen will. Nicht einen ungerechten, sondern einen gütigen. Manchmal ist das aus gewissem Blickwinkel das Gleiche. Schauen wir uns einmal dieses Gleichnis kurz noch einmal genau an. Worum geht es da eigentlich? Eigentlich sollten wir überlegen, warum steht so ein Gleichnis überhaupt in der Bibel? Dieses Gleichnis hat ein offenes Ende. Jesus schließt nicht mit einer Zusammenfassung ab und sagt, habt ihr es jetzt verstanden? Nein, das Ende bleibt offen. Die Ersten werden die Letzten sein. Das ist kein echter Abschluss, das ist ein offenes Ende. Lest es zu Hause noch einmal nach. Jesus lässt offen, ob sich die Ersten doch noch über ihren Denar und mit den anderen freuen konnten, nachdem er ihn ernst ins Gewissen geredet hat. Jesus sagt, im Reich Gottes und auf seiner Bodenstation der Gemeinde ist es genau wie in diesem Gleichnis. Das heißt, dieses Gleichnis beschreibt zum einen, wie es einmal sein wird, wenn der letzte große Feierabend dieser Welt anbricht. Er beschreibt aber auch jetzt schon, wie es in Gottes Reich in der Gemeinde zugeht. Gott, der Vater im Himmel, er ist wie ein Gutsbesitzer. Der Gutsbesitzer hat Arbeit und wir, die Menschen, wir suchen Arbeit. Genauer gesagt, wir arbeiten nicht wegen der Arbeit, sondern wir arbeiten wegen des Lohnes. Wenn wir genau hinsehen, dann geht es diesem Gutsbesitzer nicht darum, dass möglichst viel in seinem Weinberg gearbeitet wird. Es geht ihm nicht um Gewinnmaximierung. Er hat eine Eigenschaft, die heute leider vielen Unternehmen völlig fehlt. Er möchte, dass Menschen ausreichend Geld verdienen, damit sie leben können. Ein Denar, das war damals der Lohn eines Tagelöhners. Jemand, der einen Denar verdient hatte, konnte damit gut einen Tag leben. Das reichte nicht für den nächsten, außer man war extrem sparsam, aber es war ein guter Lohn für einen Tag. Mit einem Denar konnte man den Lebensbedarf einer Familie für einen Tag abdecken. Die Tatsache, dass der Gutsbesitzer auch denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, den vollen Tagessatz auszahlt, zeigt, dass er Interesse daran hat, dass auch diese Leute genug zum Leben haben, auch wenn sie nur eine Stunde gearbeitet haben. Er wollte, dass jeder seiner Leute ausreichend zum Leben hat, egal wie viel er letztlich gearbeitet hat. Das heißt, es geht Gott letztlich nicht darum, dass er möglichst viele Leute hat, die für ihn arbeiten. Der Vater im Himmel möchte, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und schließlich steht dieser Denar natürlich auch für das ewige Leben. Gott will, dass alle ewiges Leben haben. Und so heißt es in der Mitte der Bibel, und auch das hat mit der Abendmahlsfeier zu tun, denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Mit diesem Gleichnis gesprochen, nicht verloren gehen, sondern einen Denar bekommen. Damit räumt Jesus schon einmal mit einem Missverständnis auf. Nämlich, dass es beim Glauben darum geht, dass wir möglichst viel leisten. Gott will, dass wir das Leben haben, genau gesagt, genug leben. Jesus sagt im gleichen Johannesevangelium, er möchte, dass wir Leben im Überfluss haben. Echtes Leben, was unser Herz ausfüllt. So viel Leben, dass es sogar einmal für die Ewigkeit reicht. Auf der anderen Seite sind wir Menschen wie Arbeitslose, die nicht wissen, wie bringen wir unsere Familien über den nächsten Tag. Und die größte Sorge eines Tageslöhners war, was ist, wenn ich heute keine Arbeit finde? Was ist, wenn ich den ganzen Tag an der Straße sitzen bleibe und keine Arbeit bekomme? Dann kann ich mir morgen nichts zum Essen kaufen. Wenn wir an das Vaterunser denken, Dann werden wir mit Luther beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Man könnte aber auch sinngemäß anders übersetzen. Man könnte auch übersetzen, mein Brot für morgen gib mir heute. Das würde es genauso treffen. Das ist, worum es in diesem Gleichnis geht. Es geht Gott nicht um unsere Leistung. Er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Aber er möchte auch, dass wir Leben schon hier auf dieser Erde im Überfluss haben. Ich bin überzeugt davon, unserem Herrn blutet das Herz über jeden Menschen, der hungern muss. Über jedem Kind, das in dieser Stunde, wo wir Gottesdienst halten, verhungert. Das ist nicht seine Idee für diese Welt. Ein weiterer Punkt. Natürlich geht es auch um Arbeit. Natürlich geht es um das Reich Gottes und um Gemeinde, dass wir dem Vater dienen. Aber nebenbei bemerkt, Arbeit ist nicht nur Last. Und diejenigen, die arbeitslos waren, die wissen das am besten. Dass etwas fehlt im Leben, dass ein Sinn verloren geht. Arbeit gibt auch Sinnerfüllung, man wird gebraucht. Die Leute, die also den ganzen Tag im Weinberg haben, sie hatten einen sinnvollen Tag und sie hatten eine Perspektive. Sie wussten, am Abend habe ich genug zum Leben für den nächsten Tag. Das ist auch Erfüllung. Die Leute, die noch auf dem Marktplatz standen, sie wollten arbeiten. Sie standen nicht untätig herum. Und hier kommt etwas ganz Interessantes ins Spiel. Viele sind der Meinung, wenn ich zu einer Gemeinde gehöre, egal, ob ich arbeitslos bin oder nicht, egal, ob ich Vermögen habe oder nicht, die Gemeinde wird mich schon mit durchziehen. Wenn wir genau Gottes Wort lesen, dann merken wir, es stimmt. Das sollte Gemeinde tun. Aber genauso sagt Gottes Wort und lässt keinen Zweifel daran, dass jeder Mensch die Bereitschaft mitbringen soll, zu arbeiten. Der Wille muss da sein. Diejenigen, die glauben, sie könnten in der Hartz-IV-Hängematte sich schön ausruhen, die sind schiefgewickelt. Das lehrt Gottes Wort so nicht. Gottes Wort sagt, man solle arbeiten wollen. Diese Menschen am Marktplatz, sie wollten. Und genauso gilt es auch in der Gemeinde. Interessant ist, dass immer wieder Leute am Marktplatz herumstehen. Sogar um 17 Uhr, das ist die letzte Stunde, da stehen noch welche da. Wo kommen die plötzlich her, frage ich mich. Warum waren die ein paar Stunden vorher noch nicht da? Sonst hätte sie der Gutsherr schon vorher mitgenommen. Um 5 stehen sie rum. Wollten sie vielleicht nicht mitkommen? Vielleicht, weil sie abgewartet haben, ob es noch ein besseres Angebot gibt? Einen besseren Job? Vielleicht haben sie zu lange geschlafen. Oder sie sind erst mal irgendwo in der Kneipe gewesen. Jedenfalls sagt der Gutsbesitzer nicht, hey, ihr Faulpelze, wollt ihr nicht arbeiten? Merken wir, er macht ihnen überhaupt keine Vorwürfe. Er gibt auch denen noch eine Chance, die den ganzen Tag faul in der Sonne rumgehangen haben. Und jetzt kommt es zur großen Überraschung. Die Lohnauszahlung, merken wir in diesem Text, sie wird ganz bewusst inszeniert. Der Gutsbesitzer sagt, okay, jetzt ruf sie, sagt nicht, er ruft sie alle zusammen und zahlt jedem seinen Lohn. Nein, er sagt, ruf sie alle zusammen und dann zahl jedem den Lohn, beginn aber mit denen, die am letzten gekommen sind. Das war Absicht. Wahnsinn, denken die Ersten, als sie sehen, wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, einen ganzen Denar, einen ganzen Tageslohn bekommen. Die haben Glück gehabt. Für eine Stunde leichte Arbeit das bekommen, was man zum Leben braucht. Klasse, man gönnt es ihnen. Und in den Augen der Ersten, da leuchten wahrscheinlich schon die Dollarzeichen. Denn sie rechnen sich aus, wie viel mehr werde ich bekommen. Ich habe 5-mal mehr gearbeitet oder 7-mal mehr. Da wird meine Familie staunen, was ich heute Abend nach Hause bringe. Heute können wir uns mal was leisten. In der Schlange vor dem Schalter muss eine tolle Stimmung geherrscht haben. Aber die Stimmung schlägt total um, als die morgens früh zur Arbeit gerufen wurden, auch nur einen Dinar bekommen. Aufgebracht schreien sie den Weinbauer an. Die dort, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Wir haben den ganzen Tag in der sengenden Hitze, vielleicht an einem Tag wie heute, für dich geschuftet. Du hast unsere harte Arbeit nicht gewürdigt. Das ist ungerecht. Und hey, hier müssen wir sachlich sagen, es ist wirklich ungerecht. Da muss man nicht Gewerkschaftler sein, um zu sagen, das ist ungerecht. Die Stundenlöhne sind im Laufe des Tages explosionsartig angestiegen. Würde man den Lohn auf unser Verhältnis übertragen, dann müssten wir wohl von einem Tageslohn von 100 Euro ausgehen. Dann hätten die Ersten einen Stundenlohn von 8,33 Euro gehabt. Die um 9 Uhr angefangen, die hätten schon 16,99 Euro verdient. Und um 3 Uhr stolze 33,33 Euro Stundenlohn. Die Letzten hatten einen Stundenlohn von 100 Euro. Sie haben nur eine Stunde gearbeitet. Kein Wunder, dass die für 8,33 Euro total sauer sind. Hart gearbeitet und nur 8,33 Euro. Und die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die hatten noch nicht mal Schweißperlen auf der Stirn. 100 Euro Stundenlohn. Und da kommt einer daher, der sein Leben lang nicht nach Gott gefragt hat, der frech grinsend all seine Gebote ignoriert hat, der nur für sich und seinen Vorteil aus war, der sein Leben in vollen Zügen genossen hat. Wir merken, das Gleichnis ist eine Parallele zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Mensch kommt kurz vor seinem Tod daher, weil er merkt, dass er ohne Jesus verloren geht. So nach dem Motto, so sagt eine deutsche Redensart, lustig gelebt und selig gestorben, heißt dem Teufel das Spiel verdorben. Wir gönnen es ihm ja irgendwie, dass er noch die Kurve gekriegt hat. Aber dann kommt Ärger hoch und ist das gerecht? Ich habe mein Leben lang dem Herrn treu gedient. Ich habe mich bemüht. Ich hatte einige Nachteile, weil ich gläubig war. Wie kann mich Gott mit dem gleichstellen? Wer solche oder ähnliche Gedanken kennt, lieber Gottesdienstbesucher, er sollte genau hinhören. Jesus sagt zu diesem Mann, mein Freund. Mein Freund finden wir einige Male in der Bibel. Wenn Jesus zu jemandem sagt, mein Freund, dann befindet sich der Angesprochene in einer sehr gefährlichen Situation. Judas war so einer. Als er im Garten Gethsemane den Jesus, seinen Herrn, verriet, dann sagte Jesus zu ihm, mein Freund, wozu bist du gekommen? Das war sein letzter Ruf an Judas, du kannst immer noch umkehren. Mein Freund, da war einer, der ist auf die schiefe Bahn gekommen. Jesus sagt, mein Freund, zu jemandem, der sich weit von ihm entfernt hat. Und genau das ist hier der Fall. Die Ersten, sie begehren gegen Gott auf. Sie murren wie das Volk Israel in der Wüste. Auch sie waren auf dem besten Weg, sich von Gott zu entfernen. Wenn du vergleichst und wenn du murrst und sagst, das ist ungerecht, dann bist du auf dem Weg, dich zu entfernen von dem Gott, der so ein großes Herz hat. Und der sogar ewiges Leben für den bereithält, der auf den letzten Metern noch zum Glauben kommt. Das Zweite, was Jesus den Gutsbesitzer sagen lässt, ist ebenfalls eine Warnung. Da geht es um den neidischen Blick. Bist du neidisch, weil ich gütig bin? Wörtlich heißt es, blick dein Auge böse, weil ich gütig bin? Warum steht dieses Gleichnis in der Bibel? Weil es die Christen unbedingt hören sollten. Matthäus ist der Einzige, der dieses Gleichnis überliefert. Offensichtlich sah er die Gemeinden in der Gefahr, weil sich pharisäisches Denken ausgebreitet hat. Und treue Bibelleser müssen doch eigentlich wissen, dass niemand sich den Himmel verdienen kann. Sie müssen doch wissen, dass wir alle von Gottes Güte leben. Wir müssen doch alle dankbar sein, dass wir diesen Denar bekommen, egal zu welchem Zeitpunkt wir zum Glauben gekommen sind. Und darum hat Matthäus das ganz bewusst aufgeschrieben, was Jesus sagte, als dieser reiche Mann weggegangen war, ohne umzukehren. Das steht unmittelbar vor diesem Text übrigens. Petrus blickt ihm nach und sagt, wir haben alles verlassen, sind hier nachgefolgt. Was wird uns dafür? Und dahinter steht die Sorge, dass wir als Christen vielleicht zu kurz kommen könnten in diesem Leben. Jesus beruhigt Petrus und sagt, jeder, der verlässt und mir nachfolgt, der wird hundertfach dafür bekommen. Offenbar hatte Petrus bei diesem Gedanken so seine Probleme. Ich möchte abschließen. Jesus, er stellt uns mit der Frage, mein Freund, wo stehst du? Heute mitten hinein in dieses Gleichnis. Wo stehst du? Bist du derjenige, der sagt, das ist unfair? Bist du derjenige, der sagt, man muss vergleichen? Oder bist du derjenige, der von der Güte des Vaters so überwältigt ist, dass er sagt, hey, ich habe genug bekommen. Es reicht für mein Leben. Aber wie herrlich, dass ich so einen gütigen und barmherzigen Gott habe. Wie herrlich, dass sein Gerechtigkeitssinn seiner Güte untergeordnet ist. Ich finde mich häufig andersrum wieder. Ich bin lieber gerecht als gütig. Mein Gott, mein Vater im Himmel ist ganz anders. Er möchte uns gewinnen. Er möchte uns einladen mit diesem Gleichnis. Komm zu mir, lern von mir. Ich bin sanftmütig, ich bin freundlich, ich bin von Herzen demütig. Und wenn ich einladen werde an den Tisch des Herrn und ihr ein bisschen von diesem Brot nehmt und ihr einen Schluck von diesem Wein nehmt, dann wollen wir daran denken, dass es der gleiche Herr ist, der in seiner Güte von diesem Gleichnis spricht. Der gleiche Herr, er ging den Weg ans Kreuz und offenbarte hier in ganz besonderer Weise sein großes Herz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieses Gleichnis bleibt offen. Lest es zu Hause noch einmal nach. Es bleibt offen für unsere Antwort. Wo stehst du, lieber Gottesdienstbesucher? Möge Gott Gnade geben, dass wir die Güte unseres Vaters in besonderer Weise und immer wieder aufs Neue erkennen. Amen. Lass uns stehen zu einem Moment der Stille und des Gebets. Vielleicht möchte jemand Antwort geben in seinem Herzen, weil er begriffen hat, was bei Gott zählt. Nicht unsere Leistung, sondern das Erkennen, dass wir einen gütigen Gott haben. Nach einem Moment der Stille möchte ich ein Segensgebet für Brot und Wein sprechen. Dann möchte ich einladen, mit mir zu beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Allmächtiger Gott, du siehst unser Herz. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wie es uns im Leben geht. Du weißt, wie wir geprägt sind, wir und die Gemeinde, in der wir zu Hause sind. Ob es immer nur um Gerechtigkeit geht oder ob wir von der Güte des Vaters eine gehörige Scheibe abgeschnitten haben. Herr, wir brauchen das immer mehr, auch in dieser Gesellschaft, dass wir gütig miteinander umgehen. In der Problematik, in der wir in Europa im Moment sind, dass wir Güte haben. Güte, so wie du gütig mit uns bist. Herr, ich möchte darum bitten, dass du Brot und Wein segnest. Dass wir erkennen, dass du ein gütiger, ein freundlicher, ein barmherziger und ein segnender Gott, ein liebevoller Gott bist. Jesus Christus, dass wir erkennen, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dein Blut für uns vergossen hast. Dazu gib Gnade, Herr. So wollen wir beten, gemeinsam, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt noch einen Augenblick Platz. Abendmahl, ich sagte es bereits in der Anmoderation, da gibt es ganz große Unterschiede in der Liturgie. Wir legen Wert darauf, dass Abendmahl keine Selbstverständlichkeit wird. Nicht womöglich etwas wird, was fest in jedem Gottesdienst gehört und wir ganz gut in Routine zu dieser Mahlfeier aufstehen und so daran teilnehmen. Hören wir auf Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief. Paulus schreibt über diesen Zusammenhang an die Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt: Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Denn der Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis das er kommt. Wer aber unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn welcher isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Darum sind viele auch schwach und krank unter euch, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und wir merken, es sind ernste Worte. Er macht klar, so eine Abendmahlsfeier, das ist nicht einfach ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Übrigens, wenn jemand, wir reichen hier Wein in diesem Kelchen, wenn jemand kein Alkohol trinkt, wir mögen ein kurzes Zeichen geben den Brüdern, die das verteilen. Wir haben hier auch einen Kelch, der ist garantiert alkoholfrei. Doch es geht nicht um Wein oder Traubensaft, sondern es geht darum, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Es geht darum, dass dieses Brot vom Leib Christi spricht und dass dieser Wein für uns das Blut Christi ist. Wenn du also von Herzen sagen kannst, Christus, er ist für mich am Kreuz gestorben, er ist mein Herr, mein Erlöser, dann bist du ganz herzlich willkommen am Tisch des Herrn. Das gilt genauso für unsere Gäste, insofern sie auch in ihrer Heimatgemeinde am Abendmahl teilnehmen würde. Jesus, er nahm das Brot in die Hände, er brach es in Stücke und er gab es weiter mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Sein Leib für uns gebrochen. Und so möchte ich nun einladen zu dieser Mahlfeier und wer immer daran teilnehmen möchte, möge sich dazu erheben.